Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Aus dem Iran überschlagen sich seit heute Nachmittag Eilmeldungen, wonach Präsident Raisi offenbar mit einem Hubschrauber verunglückt ist. Wir hoffen auf nähere Informationen gleich von unserem Korrespondenten. Im Gazastreifen sind bei einem Angriff des israelischen Militärs auf ein Haus rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Und in Israel steht Premierminister Netanyahu immer mehr unter Druck. Auch darüber berichten wir. Heute erreichen uns auch wieder amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für verschiedenste Regionen. Für Teile Bayerns, Nordrhein-Westfalens, Mecklenburg-Vorpommerns, Hessens und immer noch für das Saarland und Rheinland-Pfalz, wo die Pfingstunwetter ja besonders schlimm zugeschlagen haben. Wir waren vor Ort im Saarland. Immerhin, die Pegel dort sind zurückgegangen. Und ganz entgegen ihrer Gewohnheit hat sich die katholische Kirche ganz klar positioniert und fordert, wählt nicht die AfD. Auch das ein Thema in den kommenden knapp 30 Minuten. Ich bin Tobias Ühlmeier. Guten Abend. Ja, seit etwa 3:15 prasseln Agenturmeldungen auf uns herein aus dem Iran. Ein Hubschrauber der Präsidentenflotte soll da in einen Unfall verwickelt sein, wohl mit Präsident Ebrahim Raisi an Bord. Benjamin Weber ist ARD-Korrespondent für diese Region und jetzt in der Leitung. Herr Weber, welche Informationen haben Sie bisher?
Also es waren insgesamt 3 Hubschrauber unterwegs, von denen 2 in Tabriz gelandet sind, das ist eine Stadt im Nordosten, und einer eben nicht. Und der soll verunglückt sein in der Nähe der Stadt Jolof. Das ist in einem recht gebirgigen Gebiet in dieser Provinz Ost-Aserbaidschan im Iran. An Bord sollen sich befunden haben laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA eben Präsident Ebrahim Raisi und der Außenminister Hussein Amir Abdollahian und andere hochrangige Regierungsvertreter. Was genau passiert ist, weiß man nicht, denn bisher zur Stunde hat sich noch kein Rettungsteam am Ort des Geschehens eingefunden, was daran liegt, dass dieses Gebiet ebenso gebirgig ist. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet vor kurzem, dass allerdings aus Insiderkreisen der Staatsführung die Meldung die Runde macht, dass die beiden, also Raisi und Abdollahian, also Präsident und Außenminister, in Lebensgefahr schweben.
Eben, wenn iranische Staatsmedien so einen Unfall melden, wenn das Innenministerium sich äußert, heißt das doch eigentlich ziemlich sicher, dass der Präsident und der Außenminister möglicherweise wirklich zu Schaden gekommen sind, oder?
Also mein Eindruck ist das auch. Das kann man natürlich jetzt gerade noch nicht so richtig einschätzen, aber mein Eindruck ist auch, am Anfang hieß es ja, es war vielleicht eine harte Landung, aber jetzt sieht das alles doch sehr ernst aus. Zum Beispiel hat sich auch der Vizepräsident mit einer Delegation auf den Weg nach Tabriz gemacht. Das ist derjenige, der laut Verfassung der Nachfolger würde, wenn im Falle einer Krankheit oder des Todes des Präsidenten. Also mein Eindruck ist auch, dass das im Iran schon relativ ernst genommen wird und die Versuche vielleicht zu Beginn das so ein bisschen runterzuspielen, die sind jetzt nicht mehr zu sehen.
Wie transparent ist denn die Informationspolitik im Iran generell? Wird die Bevölkerung da tatsächlich mal in der Regel sofort informiert, wenn solche gravierenden Dinge passieren?
Also in der Regel ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Also der Iran versucht ja eigentlich eher so das ganze Narrativ und die Öffentlichkeit nach der eigenen, wie soll ich sagen, Lesart zu bestimmen oder zu dominieren. Von daher ist es eben in diesem Fall wirklich erstaunlich, dass das jetzt so recht offen aussieht. Zum Beispiel im iranischen Staatsfernsehen sieht man eben auch Bilder von den Rettungsaktionen. Da sind also 40 Rettungsteams sollen da unterwegs sein und da gibt es Bilder von Jeeps, von SUVs, die da in diesem gebirgigen Gelände stehen. Leute in Rettungswesten stehen davor und man sieht so richtig, wie der Wind bläst und wie es da regnet. Und man kann diese Jeeps im Hintergrund kaum erkennen, weil eben eine so dicke, weiße, milchige Nebelsuppe da überall ist. Ja, da kann man schon sehen, dass das, also wie schwierig das ist eigentlich da vorzudringen zu diesem Helikopter. Und diese Bilder werden so gezeigt und die halte ich auch für echt.
Wenn wir schon bei den Narrativen sind, gibt es denn erste Spekulationen über einen möglichen Anschlag oder gibt es vielleicht sogar schon Schuldzuweisungen?
Also ich habe keine gesehen bisher, keine Spekulationen, keine Schuldzuweisungen und auch keine, Erklärungsversuche dafür. Was es aber gibt, ist eine Historie. Also im letzten Jahr im Februar ist schon mal ein Regierungshubschrauber abgestürzt im Süden des Landes. Damals war der Sportminister an Bord. Eine Person ist gestorben aus dem Staff und 16 Leute waren verletzt. Und damals wurde das darauf zurückgeführt, dass auf technische Probleme. Und Luftfahrt im Iran hat ja grundsätzlich die Probleme eben, dass das Land sanktioniert wird und es ganz schwer ist, an Ersatzteile zu kommen. Deswegen gibt es auch immer wieder Abstürze von Flugzeugen, weil die noch so alte russische Tupolevs haben, die dann nicht mehr gewartet werden können und so. Und das war eben bei diesem Regierungshubschrauberabsturz aus dem letzten Jahr, wurde als, als Grund dafür gesehen, als Ursache. Und das ist so das, was ich da jetzt zu sagen kann. Aber wie gesagt, in der iranischen Staatsmedienöffentlichkeit habe ich bisher keine anderen Schuldzuweisungen oder sowas gesehen.
Wie sehr würde sich denn ein möglicher Tod Raisis, der ja die Nummer 2 im Iran ist, hinter Ayatollah Khamenei, wie sehr würde sich so ein Tod politisch auswirken?
Ja, das ist zur Stunde natürlich noch ganz schwer zu sagen. Also er ist die Nummer 2 hinter Ayatollah Ali Khamenei und in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten vielleicht eigentlich eher, sind ja sozusagen seine Chancen, auch der Nachfolger von Ayatollah Ali Khamenei zu werden, durchaus gestiegen. Da gab es ja mal die Idee, dass das vielleicht der Sohn Khameneis macht, aber ja zuletzt ist sozusagen Raisis Stern gestiegen und man geht mittlerweile davon aus, dass er im Falle des Todes oder auch des Rücktritts von Khamenei der Nachfolger wird. Also vor dem Hintergrund bedeutet das natürlich jetzt gerade so ein bisschen würde die Pläne da so ein bisschen ändern. Allerdings, wie gesagt, es ist noch zu früh. Es gibt diese Meldung, dass er in Lebensgefahr schwebt, aber mehr weiß man auch nicht. Von daher wird sich das erstmal noch zeigen.
Vielen Dank, Benjamin Weber. Wir bleiben im Nahen Osten. Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde im Palästinensergebiet in der vergangenen Nacht mindestens 31 Menschen getötet worden. Geiseln aus den Händen der Hamas-Terroristen sind dabei aber auch wieder nicht befreit worden. Das aber ist eines der Hauptanliegen der Menschen in Israel und auch deshalb wird der Unmut dort immer größer. Bettina Meyer aus Tel Aviv.
In Tel Aviv gingen wieder zehntausende Menschen an diesem Wochenende auf die Straße für die Freilassung der Geiseln. Sängerin Eden Golan, die für Israel am Eurovision Song Contest teilnahm, sang in Tel Aviv das Lied mit dem Originaltext, der aus politischen Gründen später geändert wurde, Oktoberregen. Gerade erst barg die israelische Armee 4 weitere tote Geiseln, darunter die Deutsch-Israelin Shani Luk, die am Abend begraben wurde. Wut und Trauer münden immer wieder in Proteste gegen Israels Premier Netanyahu, auf den der Druck stetig wächst. Nach Verteidigungsminister Gallant warf nun auch Kriegskabinettminister Benny Gantz Netanyahu Strategielosigkeit im Krieg vor. Er stellte ein Ultimatum. Das Kriegskabinett muss bis zum 8. Juni einen Plan für die Nachkriegsordnung im Gazastreifen vorlegen. Premierminister Netanyahu, ich schaue Ihnen in die Augen und sage, dass Sie die Wahl haben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Sie müssen zwischen Krieg und Katastrophe entscheiden. Andernfalls droht Gantz damit, das Kriegskabinett zu verlassen. Der Oppositionspolitiker fordert in einem 6-Punkte-Plan unter anderem eine befristete Verwaltung des Gazastreifens durch die USA, Europa, arabische Staaten und Palästinenser. Auch die Wehrpflicht solle auf alle Bürger Israels, auch auf die ultraorthodoxen Juden im Land, ausgeweitet werden, so Gantz. Diese Forderung hatte zuvor bereits Streit in der rechtsgerichteten Regierung ausgelöst. Dass Gantz nun wieder Öl ins Feuer gießt, löste im rechten Regierungsspektrum Entrüstung aus. Vor allem beim rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Netanyahu sollte Gallant, Eisenkot und Gantz entlassen. Sie passen nicht in die Regierung. Netanyahu muss tun, was getan werden muss. Einen Krieg in Rafah bis zum Ende führen. Einen Krieg im Norden bis zum Ende führen. Ohne diplomatische Lösungen, zu denen uns dieses voreingenommene Kriegskabinett hinführen möchte. Diplomatie, die Rechten in der Regierung halten nichts davon. Israels Finanzminister Smotrich schlug gar vor, die israelische Armee solle mit Bodentruppen in den Libanon einmarschieren und den Gazastreifen dauerhaft militärisch besetzen. Gegen solche extremen Vorschläge geht auch immer wieder Israels Oppositionsführer Yair Lapid, der eine Beteiligung am Kriegskabinett ablehnte, auf die Straße. Bei einer Protestkundgebung in Tel Aviv forderte er: Ich wende mich von hier aus direkt an Gantz und Eisenkot. Es reicht, genug. Tretet aus dem Kriegskabinett aus. Wärt ihr nicht in dieser Regierung, wäre die Ära Netanyahu und Ben-Gvir schon ein halbes Jahr lang Geschichte. Der Austritt und eine mögliche Auflösung des Kriegskabinetts, dem neben Netanyahu galant und ganz der pensionierte Armeegeneral Gadi Eisenkot angehört, würde aber nicht automatisch zu Neuwahlen führen, den Ruf danach aber in Gesellschaft und Politik deutlich verstärken.
Gut 7 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung in diesem Jahr für die Militärhilfe für die Ukraine zur Verfügung. Nicht genug, sagt laut Bild am Sonntag Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Georg Schwarte aus Berlin.
Muss die Bundesregierung jetzt zügig zusätzliche Milliarden für die Ukraine-Hilfe finden? Laut Bild am Sonntag hat Verteidigungsminister Pistorius für das laufende Haushaltsjahr gerade eine überplanmäßige Ausgabe von zusätzlich 3,8 Milliarden Euro angemeldet, um eben der Ukraine weitere Hilfe zu gewährleisten. Im laufenden Haushalt waren bereits 7,1 Milliarden Euro veranschlagt, von denen aber offenbar bis auf 300 Millionen bereits alle für Waffen und Munition verplant sind. Demnach sei Finanzminister Lindner informiert und stehe dem Ansinnen von Pistorius nicht abgeneigt gegenüber. Lindner jedenfalls hatte zuletzt zu weiteren Ukraine-Hilfen das gesagt.
Wir tun sehr viel für unsere Streitkräfte, für die Landes- und Bündnisverteidigung. Ebenfalls unterstützen wir die Ukraine sehr stark. Wenn es nach mir geht, können wir auch sogar noch mehr tun, auch im laufenden Haushalt 2024.
Laut Bild am Sonntag soll sich bereits im Juni der Bundestag mit dem überplanmäßigen Ausgabewunsch des Verteidigungsministers befassen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums allerdings wollte heute auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios entsprechende Berichte über eine weitere Milliardenhilfe für die Ukraine nicht bestätigen. Eine solche überplanmäßige Ausgabe darf in der Regel nur genehmigt werden, wenn an anderen Stellen Mittel gekürzt oder Mehreinnahmen realisiert werden können. Der mögliche zusätzliche Wunsch für die Ukraine-Hilfe fällt zusammen mit den laufenden Haushaltsplanungen für 2025. Auch da hat Pistorius zuletzt zusätzliche Milliarden für sein Verteidigungsministerium gefordert. Die Rede ist von mindestens 6,7 Milliarden Euro. Und was sagt der Kanzler? Der verspricht Pistorius im Phoenix-Podcast, dass das 2%-Ziel, also mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, für die nächsten Jahre gesichert sei.
Der Verteidigungsminister hat meine Unterstützung für das, was er vorhat und was er tut. Und der Verteidigungsminister kann sich darauf verlassen. Das ist ganz schön viel Rückhalt.
Das ist ganz schön viel Rückhalt, sagt der Kanzler wörtlich. Aber genug Rückhalt für einen Verteidigungsminister, der zuletzt in einer Runde mit Parlamentariern in einer hitzigen Diskussion ausrief, ich muss das hier nicht machen. Eine Rücktrittsdrohung? Öffentlich war Pistorius danach allerdings sofort zurückgerudert.
Ich habe zu keiner Zeitpunkt irgendjemandem angedroht oder in Aussicht gestellt, dass ich meinen Job quittieren könnte. Um es klar zu sagen, ich habe immer noch großen Bock auf diesen Job und so schnell werden Sie mich nicht los.
Jetzt also möglicherweise vor den finalen Haushaltsberatungen für 2025 im Juli noch eine weitere Milliardenhilfe für die Ukraine, die dringend Munition und vor allem Flugabwehrsysteme braucht. Für 2025 übrigens hat Pistorius den Finanzbedarf für die Ukraine ebenfalls bereits festgelegt. Hier soll es um 15 Milliarden Euro gehen, die gebraucht würden.
Viele Menschen bei uns finden, dass die Gefahr, die von Russland ausgeht, dann doch eher abstrakt ist. Die Ukraine ist ja relativ weit weg. 40% sind sogar dafür, dass die Ukraine-Hilfen gekürzt werden, um zu sparen. Polen dagegen befürchtet konkret einen Angriff Putins und reagiert entsprechend. Martin Adam.
Polen wird seine Ostgrenze zu Russland und Belarus deutlich stärker absichern als bisher. Dafür würden 10 Milliarden Zloty, umgerechnet etwa 2,3 Milliarden Euro, in das sogenannte Tarcza Wschód, also das Schild Ost, investiert. Das kündigte der polnische Premierminister Donald Tusk in einer sicherheitspolitischen Grundsatzrede in Krakau an. Die Grenze müsse in Friedenszeiten sicher, in Kriegszeiten aber unpassierbar sein. Der Ausbau der Grenzanlagen auf 400 Kilometer Länge mit Befestigungen und teilweise sogar einer Umgestaltung des Geländes diene vor allem der Abschreckung, erklärte Tusk. Polens Sicherheit basiere auf 4 Säulen, internationale Bündnisse wie NATO und EU, die innere Sicherheit und der Kampf gegen Spionage und Sabotage, die Sicherung des polnischen und europäischen Luftraums und eben die Befestigung der Grenze nach Osten. Bereits zuvor hatte Donald Tusk erklärt, er setze bei der Finanzierung auch auf europäische Gelder. Schließlich sei die polnische Grenze auch die Außengrenze der EU. Der polnische Verteidigungsminister hatte bereits Anfang des Jahres erklärt, man bereite sich auf jedes Szenario vor, auch auf einen russischen Angriff. Auch die gezielte Schleusung von Geflüchteten durch Belarus an die polnische Grenze wird in Warschau als sogenannter hybrider Angriff interpretiert.
Es ist 18.24 Uhr, Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Auch wenn wir immer noch fast im Minutentakt Unwetterwarnungen bekommen, hat sich die Situation in den Hochwassergebieten im Südwesten Deutschlands heute weiter entspannt. Der Gewitterschwerpunkt verschiebt sich laut deutschem Wetterdienst am Pfingstmontag etwas in Richtung Norden. Was aber nicht heißt, dass es am Dienstag nicht auch im Südwesten möglicherweise wieder unwetterartige Regenfälle geben könnte. Im Saarland, das diesmal besonders betroffen war von den Unwettern, laufen die Aufräumarbeiten. Katharina Thoms mit Eindrücken von dort.
Mit einem Wasserschlauch versucht Thomas Ochulski notdürftig zu retten, was geht. Die Turnschuhe stehen schon sauber wieder vor der Wohnungstür. In der Wohnung Boden, Schränke, Bett, Schlamm verschmiert.
Ja, alles kaputt. Am Bett, diese kaputt.
In dem Bett lag Ochulski, als der Regen kam. Freitagnachmittag schlief er nach der Schichtarbeit.
Mich schlafen Freitag an gucken Wasser diese langsam unten.
Sein Handy fiel ins Wasser. Jetzt kann er seine Familie in Polen nicht erreichen. Nebenan der Campingplatz von Siersburg im Nordwesten des Saarlands, seit Freitag komplett überflutet. Das Flüsschen Nied, ein reißender Fluss. Patricia Krog hat den Platz mit ihrem Mann erst vor ein paar Wochen neu eröffnet. Krog steht im schlammverschmierten Eingangsbereich des Hauses.
Wir haben jetzt gerade alles neu gemacht gehabt. Wir haben hier unser ganzes Getränkelager. Nebendran ist Essenslager, unsere privaten Kleidungsstücke, noch Umzugskisten.
Alles kaputt. 1,50 Meter hoch stand das Wasser im Erdgeschoss.
Da hat es uns richtig erwischt dann auch. Das Wasser, das kam so schnell und wir mussten hier Menschen retten, sodass wir keine Möglichkeit hatten, irgendwas von unseren Sachen in Sicherheit zu bringen.
Eine Elementarversicherung hat die Familie nicht. So nah am Fluss versichere das niemand, so Krog. Sie hoffen jetzt auf Hilfe vom Land. Die saarländische Regierung hat inzwischen signalisiert, dass sie Unterstützungszahlungen leisten will, Innenminister Reinhard Joost.
Wir haben beschlossen, dass wir die Elementarschadenshilfrichtlinien wieder aktivieren, die dann helfen, besonders in Not geratene Menschen, Vereine, aber auch Unternehmen unterstützen. Das wird jetzt in den kommenden Tagen nachgeschärft und dann auch scharf geschaltet.
Erst müsse man sich aber über die Schadenshöhe klar werden, so der Innenminister. Wie in Siersburg sind in vielen Orten im Saarland ganze Straßenzüge überflutet worden. Die Pegel der Flüsse sind am Sonntag langsam gesunken, teilte das saarländische Innenministerium mit. Am Nachmittag haben lokale Gewitter und Regenfälle für neue Probleme gesorgt. In Saarbrücken wurde vor neuen Überschwemmungen gewarnt, Keller liefen voll. Im Saarland und auch in Rheinland-Pfalz blieben einige Ortschaften auch weiter überflutet, an der Mosel unter anderem die Altstadt von Zell. Beide Bundesländer zählen inzwischen mehrere tausend Rettungseinsätze seit Freitag. Unterstützung kam aus Baden-Württemberg und Bayern. Dringend benötigt am Samstag im saarländischen Blieskastel. Dort hielt zwar ein Damm die steigenden Wassermassen zurück, die Altstadt wurde am Abend dennoch überflutet, mehrere Notfallpumpen waren ausgefallen. Das Wasser schoss durch die Kanalisation in die Straßen und Geschäfte der Altstadt. Auch in die Läden von Alexander Stopp und Manfred Rebmann.
Und dann kam es aus den Gullideckeln halt raus. Und dann hat wirklich auch ganz großes Lob an die Mitbürger. Jeder hat geholfen. Also wir hatten das Ding in einer Stunde komplett leer. Alle Fahrräder raus, alle Waren raus, alles weggeräumt.
Wir haben in unserem Hausgerätladen relativ viele Waren nach oben getragen oder hochgestellt. Und wir stehen leider im Geschäftsladen etwa 30 cm unter Wasser.
Nach etwa 20 Stunden haben Einsatzkräfte die Altstadt vom Wasser befreit. Meteorologen warnen vor weiterem Regen nach Pfingsten. Am kommenden Dienstagnachmittag könnte starker Regen vor allem den Südwesten treffen.
Die AfD läuft Gefahr, ihre Position als zweitstärkste Partei in Deutschland zu verlieren. Laut Insaer Sonntagstrend ist die SPD bis auf einen Prozentpunkt an die Rechtspopulisten herangekommen. Vorne liegt weiter die Union mit 30%, die SPD käme auf 16%, die AfD auf 17%. Zu Jahresbeginn hatte die AfD noch bei 23 gelegen. Aber da waren einige Skandale auch noch nicht aufgedeckt und das Bündnis Sarah Wagenknecht stand gerade erst vor seiner Gründung. Kurz vor der Europawahl formiert sich jetzt eine breite Front gegen die Rechten. Frank Capellan aus Berlin.
Nancy Faeser reagiert auf die zunehmende Gewalt gegen Politiker. 5 Jahre nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beklagt die Innenministerin gegenüber der Welt am Sonntag eine deutliche Zunahme von entsprechenden Straftaten. 3.700 Delikte gegen Amts- und Mandatsträger waren im vergangenen Jahr zu beklagen.
Das geht nicht nur um Politikerinnen und Politiker,
unterstreicht der Kanzler im Podcast des Senders Phoenix.
Es geht auch um diejenigen, die Rettungsdienste organisieren und dann erleben müssen, dass sie bepöbelt und angegriffen werden. Das geht um die Frauen und Männer bei der Polizei. Es geht um viele, viele andere, die was für uns tun, jeden Tag.
Dass eine solche Verrohung in der Gesellschaft um sich greift, wird auch als Folge der politischen Auseinandersetzung betrachtet. Sozialdemokratin Faeser verweist da auf die Rechtspopulisten. Die AfD ist mitverantwortlich für ein zunehmendes Klima von Hass und Gewalt, meint die Innenministerin und erinnert an den Satz des ehemaligen Parteivorsitzenden Alexander Gauland, der einst gegenüber Angela Merkel erklärte, wir werden sie jagen.
Verbale Gewalt führt immer zu wirklicher, tätlicher Gewalt.
So der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, gegenüber dem SWR. Zu Pfingsten und kurz vor dem Katholikentag in Erfurt macht die Kirche etwas Ungewöhnliches. Sie spricht eine Wahlempfehlung gegen die AfD aus.
Weil sie in erheblicher Weise unser rechtsstaatliches, demokratisches Gefüge stören.
Es kann doch nicht sein, dass Politiker einer Partei, die demokratisch gewählt wird, öffentlich über Deportation nachdenken, erklärt Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim, im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Manche AfD-Position erinnere ihn an die dunkelste Zeit Deutschlands.
Ich setze mich nicht mit einem AfD-Abgeordneten auf ein Podium, aber alle Parteien, die jetzt in unseren Landesparlamenten, auch im Bundestag arbeiten, sind gewählt worden. Also wir brauchen schon das Gespräch und im besten Sinne des Wortes das Streiten, ohne dass wir uns gegenseitig diffamieren.
Dass der Verfassungsschutz die AfD laut Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster weiter beobachten darf, hat die Debatte über ein Parteiverbot beflügelt. SPD-Chef Lars Klingbeil plädiert gegenüber der deutschen Presseagentur noch für eine politische Auseinandersetzung und verweist auf die Europawahl. Jeder muss eben doch wissen, eine Stimme für die AfD ist am Ende eine Stimme für Russland. Wegen entsprechender Vorwürfe hatte die AfD-Spitze den Bundestagsabgeordneten Petre Bistron am Wochenende dazu aufgefordert, nicht mehr im Wahlkampf aufzutreten. Auch gegen den Spitzenkandidaten Maximilian Krah werden neue Vorwürfe erhoben. Der Europaabgeordnete steht im Verdacht, sich direkt vom chinesischen Geheimdienst bezahlt haben zu lassen.
Neukaledonien ist eine Inselgruppe östlich von Australien und nördlich von Neuseeland. Rund 270.000 Menschen leben dort und trotz der Lage fast am anderen Ende der Welt gehört dieses Gebiet zu Frankreich als Überseegemeinschaft mit besonderem Status, was dort nicht jedem gefällt. Vor allem eine Wahlrechtsreform, die zugezogenen oder nach 1998 dort geborenen Menschen erlaubt, ihre Stimme abzugeben, hat in den letzten Tagen zu Ausschreitungen geführt mit mehreren Toten und etlichen Verletzten. Die Regierung in Paris hat deshalb den Ausnahmezustand ausgerufen und 1000 zusätzliche Sicherheitskräfte entsandt. Julia Borutta.
Einsatzkräfte haben heute damit begonnen, die Barrikaden zu beseitigen. Mit gepanzerten Fahrzeugen und Baggern schoben sie verkohlte Autowracks und Reifenberge von den Straßen. 600 Gendarmen sicherten die Aufräumarbeiten, die voraussichtlich mehrere Tage dauern werden. Der französische Hochkommissar in Neukaledonien, Louis Lefranc, erklärte, dass heute insgesamt 15 Barrikaden abgeräumt werden konnten, doch es gebe immer noch über 40 solcher Straßensperren. Lefranc sendete eine Warnung an die gewaltbereiten Separatisten. Er sagte, es ist Zeit, die Waffen abzulegen. Das ist das Klügste. Alle, die weiter Gewalt anwendeten, gingen angesichts von hunderten professionellen und bewaffneten Sicherheitskräften ein großes Risiko ein. Unterdessen hat der Anführer der gewaltbereiten Unabhängigkeitsbefürworter die Verantwortung für die Situation von sich gewiesen. Christian Théin, Chef der Splittergruppe CCAT, sagte im Radiosender France Info, die Schuld für die Gewalteskalation und für die 6 Toten liege einzig und allein bei Innenminister Darmanin. 7 Monate lang habe man versucht, den Konflikt um die Änderung des Wahlrechts friedlich zu lösen, aber die Regierung in Paris habe rücksichtslos ihren Willen durchgedrückt. Die Wahlrechtsreform war der Auslöser für die Gewalt, die seit letzten Montag anhält. Mit dieser Reform werden alle Zugezogenen, die seit 10 Jahren in dem Inselstaat leben, das Recht bekommen, an Provinzwahlen teilzunehmen. Teile der indigenen Bevölkerung befürchten, so an Einfluss zu verlieren.
Seit dem gestrigen Samstag wissen wir, wer sicher aus der Fußball-Bundesliga absteigt und wer in die Relegation muss. Seit heute wissen wir, wie es in der zweiten Fußball-Bundesliga ausgegangen ist mit dieser Saison, Christian von Stülpnagel.
Genau, die Aufsteiger, die standen ja auch schon vor dem letzten Spieltag fest. Jetzt ging es vor allem darum, wer sichert sich die Zweitligameisterschaft. Und das ist am Ende St. Pauli, Philipp Hofmeister.
Der FC St. Pauli krönt eine überragende Saison mit der Zweitligameisterschaft, gewinnt mit 2:1 in Wiesbaden, dreht dieses Spiel in der zweiten Hälfte durch die beiden Joker-Tore von Albers und Sinani. Wien Wiesbaden schafft es trotzdem in die Relegation. Wiesbaden traf durch Kovacevic im ersten Durchgang und geht in die Relegation gegen Jahn Regensburg.
Direkt abgestiegen ist hingegen Hansa Rostock durch eine 1:2 Niederlage gegen Paderborn, was bei den Fans für viel Frust sorgt. Jens Gideon.
Der FC Hansa steigt in Liga 3 ab, weil Torhüter und Kapitän Markus Kolke in der 71. Minute schwer patzte und die Fans im Ostseestadion in der Schlussphase schwer ausgerastet sind. Die Partie dauerte insgesamt 123 Minuten, weil Schiedsrichter Harm Osmers nach Pyrochaos im Ostseestadion in der 94. Minute die Partie abbrechen musste und erst sehr spät wieder anpfeifen konnte. Hansa verlor durch Tore von Platte und Grimaldi auf Seiten des SC Paderborn. Die zwischenzeitliche Führung durch Nils Fröhling in der 48. Minute konnte nicht über die Ziellinie gebracht werden. Und deshalb steigt Hansa ab in die dritte Liga.
Ganz anders ist die Stimmung in Kiel. Der Zweitliga-Vizemeister spielt kommende Saison in der ersten Bundesliga und krönt diese Saison mit einem 2:1 gegen Hannover. Moritz Kühn.
Holstein Kiel gehörte die erste Halbzeit, 2:0, die Führung zur Pause durch die Treffer von Holtby per Kopf und Rothe nach einem Abpraller. Mit 108 km/h versenkte er die Kugel im Netz. Hannover 96 wurde dann nach dem Seitenwechsel stärker, aber erzielte nur noch den Anschlusstreffer in der 78. Minute durch Luis Schaub, den eingewechselten Offensivspieler, per Kopf. Holstein Kiel beendet die Saison hinter dem FC St. Pauli auf Tabellenplatz 2, wird kommende Saison in der Bundesliga an den Start gehen und für Hannover 96 geht die Saison auf Tabellenplatz 6 zu Ende.
Für Kaiserslautern ging es an diesem letzten Spieltag um nichts mehr. Der Klassenerhalt, der war ja bereits geschafft. Jetzt hat man Trainer Friedhelm Funkel gebührend verabschiedet mit einem 5:0 gegen Braunschweig. Florian Winkler.
Zu Beginn die Gäste aus Niedersachsen, gefährlich mit 2 Top-Chancen, die aber jeweils Lauterns Keeper Julian Kral verhindern konnte. Lautern braucht ein bisschen, um in die Partie reinzukommen. Nach einer guten halben Stunde dann Marlon Ritter mit der 1:0 Führung. In der zweiten Halbzeit bekam Braunschweig überhaupt gar keinen Zugriff mehr. Ritter mit dem 2:0 und Hanslik mit dem 3:0 nach einer knappen Stunde. Und wenige Minuten später gab es sogar dann die rote Karte nach einer Tätigkeit für FCK-Verteidiger Almami Touré. Auch daraus konnte die Eintracht aus Niedersachsen gar keinen Vorteil ziehen. Und dann der Doppelschlag noch. Ritter mit dem 4:0 in der 70. Und ein schöner Freistoß von Aaron Opoku in der 76. mit dem 5:0 Endstand, der Lautern auf Rang 13 in der Tabelle hielt.
Für Friedhelm Funkel war das der bestmögliche Abschied vom Betzenberg.
Ja, natürlich sind mir ein paar Tränen in die Augen gekommen, weil das war ein überragendes Gefühl. Und sich so hier vom Betzenberg als Trainer zu verabschieden, schöner kann es überhaupt nicht sein.
Und die weiteren Zweitliga-Ergebnisse gibt es gleich um 19.10 Uhr hier in Sport am Sonntag. Beim Giro d'Italia hat der Dominator Tadej Pogacar heute seinen nächsten Sieg geholt. Aber auch ein Deutscher konnte überzeugen. Holger Gerska.
Es war das Gesellenstück eines Giro-Debütanten. Der 22-jährige Georg Steinhauser glänzte auf der Königsetappe vom Gardasee über den Mortirolo-Pass hinauf nach Livigno, zunächst in einer Ausreißergruppe und dann ab Kilometer 21 vor dem Ziel als Solist. Fast wäre es sogar das Meisterstück geworden, aber der große Dominator dieser Rundfahrt, Tadej Pogacar, begnügte sich nicht mit einer lockeren Fahrt in der Favoritengruppe. Der Slowene attackierte, ließ seine direkten Verfolger förmlich stehen und überholte auch noch alle Ausreißer inklusive Georg Steinhauser, der trotzdem noch großartiger Dritter wurde. Dazwischen schob sich noch der frühere Giro-Gesamtsieger Nairo Quintana aus Kolumbien. Großer Sieger des Tages allerdings einmal mehr Tadej Pogacar. Er hat damit schon 4 Etappen dieser Rundfahrt gewonnen und führt in der Gesamtwertung vor dem zweiten Ruhetag mit fast 7 Minuten vor dem Briten Geraint Thomas und dem Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft Daniel Martinez aus Kolumbien.
Und die Tour de France möchte Tadej Pogacar gerne ja auch noch gewinnen. In der Formel 1 hat Max Verstappen heute den großen Preis von Imola gewonnen, knapp vor Lando Norris. Ja, und mehr zum Sport gibt es dann gleich um 19.10 Uhr hier in Sport am Sonntag.
Dann auch wieder mit Christian von Stülpnagel. Vielen Dank für den Moment. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Das waren die Informationen am Abend an diesem Pfingstsonntag. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.